Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Domgemeinde, beunruhigt Sie das eigentlich auch? Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. So steht es in unserem Predigttext in der Apostelgeschichte. Offensichtlich muss es zu Beginn des Christentums eine Zeit gegeben haben, in der die ersten Christen in einer Art Gütergemeinschaft lebten, miteinander teilten, was sie hatten, Privateigentum zugunsten der anderen verkauften. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Beunruhigt Sie das nicht auch? Immerhin, wenn wir uns als Christenmenschen begreifen und als solche in die Nachfolge Jesu stellen, dann stehen wir auch in dieser Tradition. Und wenn wir uns als Christenmenschen verstehen, dann sollten wir uns die Frage gefallen lassen, ob sich das Lebensbild der Apostelgeschichte auf irgendeine Weise mit unserem Leben in Verbindung bringen lässt. Das fällt nicht ganz leicht. Nicht nur, dass wir auf so gut wie allen Ebenen unseres Lebens nicht von uns sagen können, ein Herz und eine Seele mit unseren Mitmenschen zu sein, sondern vor allem, dass wir höchstwahrscheinlich auch auf so gut wie allen Ebenen unseres Lebens nicht damit einverstanden wären, unsere Güter bedingungslos zu teilen oder etwa nicht. Allenfalls in einer gut funktionierenden Beziehung vielleicht, in der es leicht fällt zu teilen und in der man natürlich nicht aufrechnet, was wem gehört. Aber dann hört es auch schnell auf. Ein bisschen fühlt man sich, wenn man diese Geschichte liest, wie der reiche Mann, der zu Jesus kommt und ihn fragt, was er denn tun müsse, um ins Himmelreich zu kommen, und Jesus ihm antwortet: Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. Der Mann war damals etwas bedrückt und ratlos von dann gezogen, und hätte er die Geschichte vom reichen Mann und Lazarus in Abrahams Schoß gekannt, haben Sie eben gehört, es wäre ihm wahrscheinlich noch etwas schlechter gegangen. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Man kann sich natürlich beruhigen und sagen, das waren damals vollkommen andere Verhältnisse. Wahrscheinlich galt die Beschreibung tatsächlich nur für den kleinsten und engsten Kreis der Nachfolger Jesu und höchstwahrscheinlich auch nicht allgemein, sondern nur für die kurze Zeit vor der Wiederkehr Christi. Schon die erste Christenheit beruhigte sich ja damit, einen kleinen Kreis von Erwählten, etwa Mönche, aus ihrer Mitte auszusondern und gleichsam mit der Einhaltung der genannten Gebote zu betrauen. Wenn schon nicht alle die hohen Standards der Christusnachfolge befolgen können, dann doch wenigstens ein kleiner Kreis von Berufenen, am besten stellvertretend für alle. Dennoch lässt sich der Satz nicht ganz entschärfen, weil wir uns als Christenmenschen schlecht aus der Verantwortung stehlen können und die Befolgung auch weitreichender Gemeinschaftsforderungen nicht immer utopisch sein muss. Ich erinnere mich an eine Israel-Reise und einen Besuch auf dem Berg der Seligpreisung. Da ließ uns unser Reiseführer im Kreise der Reisegruppe auf dem Boden sitzen und bat uns einmal, alles, was wir an Proviant dabei haben, in die Mitte unseres Kreises zu legen. Anschließend lud er uns zu einem gemeinsamen Picknick ein, bei dem jeder von den auf dem Boden liegenden Lebensmitteln nehmen konnte. Ein herrliches Picknick. Für ihn war das damals eine pragmatische Erklärung der wundersamen Brotvermehrung. Für uns ein Hinweis auf die Machbarkeit unserer Christusbotschaft. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Egal wie man es dreht und wendet, der Satz behält seine Aktualität, zumal in diesen Zeiten. Aktuell wird die Frage nach Gemeinschaftseigentum wieder drängender. Noch vor Corona waren es die Forderungen nach der Vergemeinschaftung von Wohneigentum, weil sich die Immobilienpreise nicht nur in dieser Stadt durch die Decke entwickelten. Viele Jahre zuvor ging es einmal auch in dieser Stadt um die Privatisierung von Wasserbetrieben. Später wurde um den Stellenwert von geistigem Eigentum und dessen unbeschränkter Verfügbarkeit im Internet gestritten. Immer stand und steht die Frage im Hintergrund, ob es nicht wichtig und richtig sein könnte, gerade mit Blick auf existenzielle Lebensbereiche, Wirtschaft von Privatinteressen abzukoppeln und unter ein Gemeininteresse zu stellen. Wenn wir uns die aktuellen Corona-Rettungsmaßnahmen anschauen, dann stellt sich die Frage ohnehin umso dringlicher mit Blick auf staatliche Subventionen von systemrelevanten Firmen und Gesellschaftsbereichen. Wie viel Gemeinschaftseigentum tut einem Gemeinwesen gut? Im Osten des Landes sind historisch betrachtet nicht gerade ermutigende Erfahrungen gesammelt worden, doch das oft bemühte Argument, gute Idee, aber schwierig umzusetzen, setzt regelmäßig die Frage frei, ob es nicht doch einen Weg geben könnte, mit Gemeinschaftseigentum weiterzukommen als die historischen Vorbilder. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer von ihnen sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Nun kann man natürlich sagen, bei den eben behandelten Fragen geht es ja auch gar nicht um die Gläubigen. Es geht um gesellschaftliche Fragen, um ein hoch heterogenes soziales Gebilde, auf das unser Satz gar nicht gemünzt ist. Und das ist ja auch richtig. Unser Satz handelt von der Gemeinschaft der Gläubigen, und die ist nun einmal nicht identisch mit anderen gesellschaftlichen Institutionen. Nur stehen wir ja innerhalb der Kirche auch in einem heterogenen sozialen Gefüge, von dem man weder sagen kann, dass es ein Herz und eine Seele sei, noch dass Eigentumsfragen hier eine geringere Rolle spielen als anderswo. Gerade beginnen erst die Verteilungskämpfe nach Corona. Absehbar werden die Kirchensteuern und also die verfügbaren Mittel weniger. Es wird immer und immer wieder um die Frage gehen, wie die gemeinsam verfügbaren Mittel verteilt werden sollen. Und natürlich werden dabei die Interessen aufeinanderprallen. Das ist auch keine Schande. Nur beißt es sich mit unserem Predigttext, der uns ein Bild des harmonischen Miteinanders und des unbeschränkten Teilens vor Augen malt. Vielleicht brauchen wir ihn gerade deshalb in dieser Situation besonders, im Sinne einer Erinnerung in den anstehenden Verteilungsdebatten. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Wobei wir auch noch einmal genau lesen müssen, denn bei Licht betrachtet haben wir es ja im Wortlaut unserer Formulierung gar nicht mit einer Forderung zu tun, sondern mit einer Beschreibung der damaligen Situation. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und nur weil sie das war, musste auch keiner von Besitzverhältnissen sprechen. Mehr wird nicht gesagt und mehr wird auch nicht gefordert. Wenn wir Glück haben, kennen wir das selbst. Wenn eine Beziehungsgemeinschaft gut funktioniert, dann fragt man in der Regel nicht nach den genauen Eigentumsverhältnissen. So oder so ähnlich muss man die Situation damals wohl verstehen, wie eine gut funktionierende Beziehung, in der sich jeder nehmen konnte, was er zum Leben brauchte, weil alle in einem Geist lebten und handelten, im Heiligen Geist. Leider sind wir auf unsere Kirchengemeinschaft hingesehen noch nicht an diesem Ort. Leider sind wir auch in dieser Gemeinschaft noch nicht in einem Zustand, von dem man sagen könnte, dass wir ein Herz und eine Seele seien. Der Zustand des ein Herz und eine Seele ist keiner, der sich von uns aus herstellen ließe. Er kann sich dann und wann einstellen, und wenn er vorhanden ist, dann ist es ein Glück und purer Segen. Dann muss auch nicht auf Eigentumsverhältnisse geachtet werden. Für die meiste Zeit aber ist er ein Zustand des Hoffens und des Sehnens und des Bittens. Ein Herz und eine Seele zu sein, lässt sich nur erbitten, nur erbeten. Das klingt nicht wirklich wie ein Programm. Das klingt eher wie ein Eingeständnis von Ratlosigkeit und ist es vielleicht auch. Aber genau darum kommen wir nicht herum, um eine Situation des Bittens und des Betens. Wir werden es gleich hören. O, dass doch bald dein Feuer brennte, du unaussprechlich Liebender. In dieser Bitte könnte ein Anfang liegen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.